Schönen guten Morgen. Geht's euch gut?
Ja.
Danke, Tanja. Nana, geht's auch gut? Inkel, du hast auch Jaxa, gell? Du hast auch Jaxa.
Ja.
Schön.
Und wie geht's dir?
Es geht so. Ich werde gleich wissen, warum. Ihr werdet gleich wissen, warum. Herzlich willkommen. Voll schön, dass ihr hier seid. Auch falls ihr am Livestream eingeschaltet habt, begrüßen wir euch ganz herzlich. Und warum geht es mir so? Wir schließen heute unsere Predigtserie ab zu dem Thema Frühlingsgefühle. Und vielleicht hast du bislang in dieser Serie mit den Themen Gastfreundschaft und Freundschaft gedacht, naja, das verbinde ich jetzt nicht so direkt mit Frühlingsgefühlen. Miteinander essen, mal wieder ein tiefgehendes Gespräch führen, das ist ja gut und schön. Aber mit Frühlingsgefühlen, da verbinde ich dann schon noch ein bisschen mehr. Also es soll denn doch bitte nicht aufhören nach dem guten Essen und dem tiefgehenden Gespräch. Da gehört Romantik dazu. Da gehört Liebe, Sex und Zärtlichkeit dazu. Deswegen geht es mir so. Das ist jetzt nicht so das Thema, wo man sagt, ja, da preachen wir mal ein bisschen Freestyle oder so. Manu hat vorhin zu mir gesagt, oh, du warst heute aber schnell fertig. Ja, ich dachte, ja, ich dachte, Leni hat noch ein Zeugnis. Aber man hält sich dann bei so Sachen doch ganz gerne am Konzept, was man sich vorher überlegt hat, weil man weiß, wenn man rechts oder links abschweift, dann ist es jetzt vielleicht nicht so gut durchdacht, was man da gerade zum Besten gibt. Darüber wollen wir heute sprechen, auch wenn wir nicht darüber sprechen wollen. Das müssen wir jetzt einfach ertragen. Ihr dürft selber entscheiden, ob original genug sind, wie lange das für Sie zu ertragen ist. Ihr dürft gerne schon mal eure Bibel aufschlagen in Epheser Kapitel 5. Damit wollen wir einsteigen. Und bei so einem Thema, da möchte ich gerne safe spielen. Ja? Das bedeutet, es geht viel weniger um das, was ich sage oder was ich da mir überlege, sondern ich will viel Bibel zu Wort kommen lassen. Das ist das Sicherste, was man an der Stelle tun kann. Viel, viel, viel Bibel. Und wenn wir aber mit der Bibel uns solchen Fragen nähern, dann merken wir ganz schnell, es geht um grundsätzliche Fragen, die wir uns stellen müssen. Und die grundlegende Frage ist die, will ich mich darauf einlassen? Will ich mich wirklich darauf einlassen und will ich das annehmen, was die Bibel zu sagen hat? Auch zu diesem Thema. Will ich dem glauben und dem vertrauen, was im Wort Gottes steht, dass das gut für mich ist, dass er es gut mit mir meint? Oder will ich vielleicht meine eigene Meinung, mein Gefühl zu so einer Sache, meine Vorstellung, mein Weltbild, dass die Gesellschaft denkt, dass das mich prägt? Oder will ich die Bibel mich prägen lassen? Und wenn du den Bibeltext liest, dann stellt sich ja oft die Frage, so mancher hat es vielleicht schon mal gehört, auch in einem Hauskreis, dann heißt es, ja, was wir gerade gelesen haben, was bedeutet das für dich? Schon mal gehört? Was bedeutet das für dich? Falsche Frage. Richtige Frage, was bedeutet das? Merkt ihr den Unterschied? Weil wenn du dich fragst, was bedeutet das für dich, dann wird es willkürlich. Da kann jeder im Prinzip rein oder rauslesen, sagen, naja, dieses Thema hat für mich jetzt die Bedeutung. Wir müssen uns fragen, was bedeutet das, was da steht? Und wenn wir verstanden haben, was es bedeutet, was da steht, dann müssen wir uns eine andere Frage stellen. Was sind die Konsequenzen für mein Leben? Das ist eine ganz andere Frage. Diese Frage, dazu möchte ich dich ermutigen heute, dass du an die biblischen Texte, die wir gleich miteinander lesen, mit dieser Haltung reingehst. Nicht, was bedeutet es für mich, sondern was bedeutet das? Was ist Gottes Absicht dahinter? Was will er damit sagen? Und dann daraus ableitend, bedeutet das vielleicht, dass ich mein Leben überdenken muss? Gibt es vielleicht Bereiche in meinem Leben, die nicht im Einklang sind mit dem, wie Gott es sich vorstellt? Aber es geht heute nicht, also falls dich das entspannt, es geht heute nicht um erhobene Zeigefinger. Ganz und gar nicht. Wir fangen an mit dem Text aus Epheser 5 und dort lesen wir die Verse 1 bis 3, aber ich fange schon mal im Kapitel vorher an mit dem letzten Vers, Kapitel 4, Vers 32, dass wir den Zusammenhang haben. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mit Gesundheit. Seid mitfühlensfreundlicher. Miteinander umgehen, jemand liest und sagt Gesundheit. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Gibt es eine höhere Latte?
Nein.
Aber wir sollen uns zum Vorbild nehmen. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Ist doch mal ein schöner Text, oder? Auch nichts mit Sex zu tun. Aber wir sind geliebt, wir sind angenommen, wir sollen einander vergeben, so wie Gott uns in Christus vergeben hat. Wir sollen ihn uns zum Vorbild nehmen. Und dann sagt Paulus, wie das konkret aussieht, ganz praktisch. Vers 2. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Ist alles, was du tust, von der Liebe bestimmt? Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Wunderbar, findest du nicht? Liebe, die Opfergabe Jesus, ein lieblicher Duft, in dem Stil darf es weitergehen, Paulus. Und dann kommt Vers 3. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genau. Moment, Paulus, denkt man, oder? Du hast erst so was geredet von der Dankbarkeit und der Vergebung und der Liebe und das war so schön. Und jetzt haust du uns plötzlich so einen Waschlappen von wegen sexueller Unmoral um die Ohren. Wie geht das? Dann sollte man meinen, ah, da ist doch bestimmt irgendwie in der Textüberlieferung so ein Vers verloren gegangen oder so. Nein, da hat Paulus nichts dazwischen vergessen. Wenn wir uns, ihr Lieben, das ist mal der Grund, den ich versuche zu legen, wenn wir uns dem Thema Sexualität in der Bibel nähern, dann ist es so wichtig, dass wir dieses Thema nicht bloß koppeln von einem liebenden und vergebenden Gott. Und gerade fromme Menschen stehen in der Gefahr, das total gesetzlich zu werden und nur auf die Einhaltung aller Regeln und Gebote und Verbote zu achten, und dabei vergessen sie manchmal, ihr Gegenüber anzunehmen, zu lieben und ihrem Gegenüber zu vergeben. Das war doch immer wieder die Situation, in der sich Jesus wiedergefunden hat mit den Pharisäern. Das war ja nicht, dass die Unrecht hatten mit vielen Sachen. Das war ja nicht so, dass sie das Gesetz des Mose nicht kannten. Und das hatte ja Gültigkeit, als Jesus auf der Erde war. Aber ihr Herz war nicht mehr an der richtigen Stelle. Es ging um den Buchstaben des Gesetzes. Und nicht mehr um den Geist des Gesetzes. Also mit diesem Zusammenhang eines liebenden und vergebenden Gottes, auch und gerade gegenüber sexuellen Sünden, wollen wir uns nun der Frage widmen, was sagt die Bibel über Sex? Also ich weiß nicht, ob du es schon gewusst hast, aber die Bibel ist jetzt nicht in erster Linie ein Sexratgeber. Dazu wurde sie nicht geschrieben. Das ist nicht ihre Intention. Die Bibel ist ein Buch über Gott, ein Buch über uns Menschen und darüber, wie Gott uns durch die Person und das Werk Jesu Christi rettet. Aber es geht eben auch um uns Menschen. Und als Menschen sind wir von Gott geschaffen, als Männer und Frauen sexuelle Wesen. Und somit ist auch die Geschichte von der Schöpfung, die Geschichte vom Sündenfall und der Erlösung zumindest teilweise eine Geschichte menschlicher Sexualität. Und manche Teile dieser Geschichte, auch in der Bibel, die sind uns bekannt. Manche Teile sind uns vielleicht weniger bekannt und manche können uns vielleicht sogar schockieren. Also kommen wir mal zur Sichtweise der Bibel über Sexualität. Und hier kommt das erste Statement. Bin mal gespannt, wie ihr reagiert. Könnt ihr es lesen? Sex ist gut. Das ist die biblische Sichtweise. Sex ist gut. in unserer Gesellschaft wird den Christen ja eher nachgesagt, die Sexualität zu unterdrücken, sie zu negieren, irgendwie so einen komischen, verkrampften Umgang mit dem Thema zu haben. Und das liegt daran, dass die Christen halt gegen so viel sind. Christen sind gegen gleichgeschlechtlichen Sex, gegen vorehelichen Sex, gegen außerehelichen Sex. Und deshalb wird oft angenommen und unterstellt, Christen sind eigentlich komplett gegen Sex. Weil es irgendwie was Schmutziges ist, was Böses ist. Es ist halt so ein notwendiges Übel, um Kinder zu machen. Ja, das ist so manchmal die Sichtweise, die davon herrscht. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass das überhaupt nicht stimmt. Ganz am Anfang in der Bibel, nachdem Gott die Frau aus der Rippe des Mannes geformt hatte, sagt Gott, wie die Beziehung zwischen Adam und seiner Frau aussehen sollte. Und das sagt er, und Jesus wiederholt das. Das ist der Maßstab für Ehe. Er sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und falls du es noch nicht wusstest, mit ein Fleisch sein ist nicht gemeint, sie werden Händchen halten. Ich weiß nicht, ob ich es euch genau erklären muss, was damit gemeint ist. Ich hoffe nicht. Und sie waren beide nackt. Der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das ist doch mal ein völlig unverkrampfter Umgang mit dem Thema. Wir sehen hier, dass in den Augen Gottes Sex vor dem Sündenfall ein Teil seiner Schöpfungsordnung war. Willst du weitermachen?
Ja.
Ja. In seinen Augen war es etwas Gutes. Sogar sehr gut. Und es gibt in der ganzen Bibel keinen Hinweis darauf, dass irgendwie einen komischen oder verurteilenden Blick auf das Thema menschliche Sexualität gegeben hätte. Im Gegenteil. Adam und Eva waren beide nackt. Und sie waren ohne Scham. Aber wir wissen, dass es da nicht stehen geblieben ist. Durch den Sündenfall wurde die ganze Schöpfung aus dem ursprünglichen Plan Gottes gerissen. Auch die Sexualität. Und dennoch bleibt sie durch die ganze Bibel hindurch ein Geschenk. Ein Geschenk, das gefeiert und geschützt werden soll. Im Buch der Sprüche unterrichtet der weise Vater seinen Sohn mit folgenden Worten. Schauen wir uns mal an, was der weise Vater sagt. Deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hündin, die anmutige Gämse. Ihr Busen soll dich allezeit sättigen. Von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Falls du dich jetzt fragst, was eine Hündin ist, ich habe schon für dich gegoogelt. Eine Hündin ist eine Hirschkuh. Jetzt sind liebliche Hirschkuh und anmutige Gänsen vielleicht nicht unbedingt Kosenamen und Komplimente, die du heute deiner langjährigen Ehefrau machen solltest. Hey, du alte Hirschkuh! Ja, kommt vielleicht nicht mehr so gut an. Aber damals waren das durchaus Komplimente. Sei kreativ und lass dir was Passendes einfallen. Aber die Kernaussage aus diesem Vers ist ja eine erfüllende und befriedigende Sexualität mit der Frau seiner Jugend zu haben. Was zum Heulen gehört. Auch im Neuen Testament finden wir eine Stelle dazu. In Hebräer 13, Vers 4 steht folgendes. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Jetzt ist mit dem Ehebett hier kein Möbelstück gemeint. Ja, früher waren das vielleicht nur ein paar Kissen, die irgendwo lagen und heute, keine Ahnung, gibt es verschiedenste Lösungen dafür, vom Wasserbett über andere sich Wohlfühloasen. Es geht nicht um das Möbelstück. Das Ehebett ist in diesem Vers eine Metapher für die gesunde sexuelle Beziehung zwischen einem Mann und seiner Ehefrau. Sex zwischen Ehemann und Ehefrau ist niemals ein Grund zur Scham, sondern er sollte geehrt, praktiziert und zur Freude aneinander dienen, als das gute Geschenk, das es ist. Ist doch schon mal ein guter Anfang, oder? Es gibt einen Rahmen und es gibt was Grundsätzliches zu dem Thema zu sagen, Sex ist gut. Ja, aber wo es einen richtigen Rahmen gibt, gibt es vielleicht auch einen falschen Rahmen. Gibt es vielleicht auch irgendwo, wo es nicht angemessen ist. Und wir haben aber zuerst mal gesehen, dass es nicht grundsätzlich verkehrt oder schmutzig ist, sondern es kommt Gott auf den richtigen Rahmen für Sex an. Und zur Bestimmung dieses Rahmens, da gibt es ein Schlüsselwort im Neuen Testament. Ein Schlüsselwort, das immer und immer wieder vorkommt. Und dieses Wort, das lautet auf Griechisch Porneia, kommt dem einen oder anderen bekannt vor. Da haben wir unseren deutschen Begriff Porno, Pornografie davon. Im Neuen Testament wird dieser Begriff Porneia 26 Mal verwendet. Und ich habe euch mal so ein paar ganz unterschiedliche deutsche Übersetzungen aus unseren Bibeln für diesen Begriff mitgebracht. Die häufigste Übersetzung, gerade in den alten Übersetzungen, ist Unzucht. Dann gibt es den Begriff Hurerei, sexuelle Unmoral, sexuelles Fehlverhalten, unehelicher Verkehr, verbotene sexuelle Beziehungen und sexuelle Ausschweifungen. All das zählt zu den Übersetzungsmöglichkeiten. Porneia, es beschreibt also den nicht von Gott legitimierten sexuellen Akt. Und dann gibt es in der gleichen Wortfamilie den Begriff Pornos. Pornos haben wir auch ein anderes Verständnis davon, aber Pornos sind Menschen, das sind die Personen, die Porneia ausüben. Es wird in unseren Bibeln übersetzt mit die Unzüchtigen oder die sexuell Unmoralischen oder die Personen, die verbotene sexuelle Beziehungen eingehen. Ja, beim Blick in die unterschiedlichen griechischen Wörterbücher. Griechische Wörterbücher brauchen alle Leute wie ich und wie vielleicht manche von euch auch, die das biblischen Griechisch nicht so fließend mächtig sind. Für die gibt es biblische Wörterbücher mit den biblischen Sprachen. Und diese Wörterbücher sind unglaublich akkurat. Die sind aber jetzt halt nicht von 2018, sondern die sind von 1960 oder 1970, aber haben dadurch nichts an ihrer an dem, wie akkurat sie sind, verloren. Also wenn wir in diese Wörterbücher reinschauen, dann wird deutlich, Porneia hat mehr als eine Bedeutung. Dazu zählen Prostitution, außerehelicher Sex, Ehebruch, Inzest, Homosexualität, Sex mit Tieren, Pädophilie und wie du jetzt schon allein vom Wort her ahnen kannst, mit Sicherheit können wir auch die Pornografie darunter zählen. Schauen wir uns mal einen konkreten Bibeltext an, wie dieses Wort verwendet wird und was uns darin klar wird. 1. Korinther, stimmt? Ja, 1. Korinther 7, Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Im Kontext her geht es hier um die Ehelosigkeit, für die Paulus immer plädiert. Denn, aber dann schreibt er weiter, um aber Unzucht, und was steht hier wohl für Unzucht? Porneia. Um aber Porneia zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Das hilft uns zu verstehen, dass im Neuen Testament, da werden zwei Konzepte einander gegenübergestellt. Es gibt Sex im Rahmen einer verbindlichen, Gott wohlgefälligen und von ihm gesegneten Ehe. Und es gibt Sex außerhalb dieses Rahmens. Und da müssen wir jetzt gar nicht genau definieren, was da alles zugehört. Da gehört alles dazu, was nicht innerhalb dieses Rahmens ist. Wir können vereinfacht sagen, das Wort Porneia meint jede Form von sexueller Aktivität außerhalb einer konstituierten und verbindlichen Ehe zwischen Mann und Frau. Und das ist der Moment, wo ich als Prediger ganz entspannt sein kann und sagen kann, das sagt die Bibel. Das sagt nicht ich. Das ist nicht meine Idee. Das sagt das Wort Gottes. Die Bibel sagt, dass es so ist. Und die Bibel sagt uns auch, was Gott von Porneia hält. Den Vers, den wir schon gelesen hatten, Epheser 5, Vers 3. Auf sexuelle Unmoral, auf Porneia und Schamlosigkeit jeder Art. Aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Den Vers kennt ihr nur zu gut, wenn ihr bei der Serie über die Heiligung dabei wart. Da haben wir immer wieder gesagt, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist der Wille Gottes. So lesen wir hier. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde, von Porneia, fernhaltet. 1. Korinther 6, Vers 9. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, das sind die Pornos, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Das sagt die Bibel und ist ja, ich lebe auch im 21. Jahrhundert. Ja? Und ich weiß, dass unsere Gesellschaft was ganz anderes hat. Und das ist die Spannung, in der wir stehen. Wir leben in einer Gesellschaft, die freie Liebe propagiert, die noch nicht mal mehr akzeptiert, dass Mensch, dass wir als Menschen von Gott zumindest in 99,999% mit einem klar definierten Geschlecht geschaffen sind. Wir leben in einer Gesellschaft, wo der Mensch sich über alles hinwegsetzen möchte. Und was jetzt ganz, ganz wichtig ist für uns, das war bei Paulus nicht anders. Wir glauben so leicht, naja gut, früher, als die Bibel geschrieben wurde, da war es einfach. Da waren sowieso alle total brav und keusch und immer zusammen. Da gab es das Problem gar nicht. Das stimmt nicht. Die Korinther waren bekannt für ihren freizügigen und wilden Umgang mit Sexualität. Bei den Korinthern gab es 1000 Tempelprostituierte. Der Sex gehörte dazu als einen Akt der Anbetung ihrer heimischen Götter. Glaubt ihr wirklich, es war für Paulus und die Korinther damals einfacher, in Keuschheit und in Klarheit, mit klarer Linie zu leben, als für uns heute? Ich habe zum Anfang gesagt, wir müssen entscheiden, ob wir dem Wort Gottes glauben und folgen wollen. Nicht, was bedeutet das für mich? Denn dann sagt man, naja, wir wollen doch sowieso heiraten. Dann könnten wir doch auch gleich zusammenziehen. Sondern die Frage, was bedeutet das, was da steht? Und wenn man verstanden hat, was da steht, sich dann die ehrliche Frage stellen, was sind denn die Konsequenzen für mein Leben? Und dann stellt sich vielleicht die Frage, warum wollen wir eigentlich nicht gleich heiraten? Ich für meinen Teil glaube und vertraue dem Wort Gottes. Ich glaube und vertraue, dass Gott diese Regeln in seinem Wort nicht gibt, um uns den Spaß zu verderben. Er gibt uns diese Regeln nicht, um uns etwas vorzuenthalten, sondern er gibt sie uns, um den richtigen Rahmen zu geben und um uns vor Verletzungen und Enttäuschungen zu schützen. Und ich appelliere an dich, an jeden von uns von ganzem Herzen, hab Vertrauen in deinen Gott, dass er dich liebt und dass er es auch mit diesen Vorgaben gut mit dir meint. Das dritte Thema, das ich ansprechen möchte, ist diese Frage. Was ist mit Singles? Das finde ich die schwierigste Frage überhaupt. Als verheirateter Mann und als Vater von 3 Kindern ist es natürlich unmöglich, dir als alleinstehender Mann oder noch schwieriger, dir als alleinstehende Frau irgendwelche Ratschläge zu geben. Vor allem irgendwelche Ratschläge, die du bereit wärst anzunehmen. Und die Umstände von Singles, die sind ja auch alle grundverschieden. Manche sind mit 16 Single, andere mit 80. Und alles dazwischen. Manche waren verheiratet, manche waren nie verheiratet. Manche haben sich dazu entschieden, Single zu bleiben. Andere sehnen sich danach zu heiraten und sind mit ihrem Leben frustriert. Ich finde es so schlimm, dass Singles in unserer Gesellschaft und in meiner Beobachtung oft noch viel mehr als in der Gesellschaft, in unseren Kirchen und Gemeinden ein Schattendasein führen. Und ich will ganz ehrlich mit euch sein. Ich war versucht, einfach gar nichts über die Frage der Singles zu sagen. Das wäre das Einfachste gewesen. Ich habe in der Vorbereitung den Artikel gelesen, da gab es einen Mann, der war so irritiert von der Frage in seiner Gemeinde, wo die Leute immer zu ihm kamen und sagten, und, bist du immer noch alleine? Irgendwann hat er angefangen zu antworten, und du, bist du immer noch verheiratet? Wir müssen aufhören zu glauben, dass Single-Sein die zweitbeste Lösung ist. Und es ist wichtig zu verstehen, dass das auch die Bibel nicht sagt. In der Bibel wird Single-Sein in 1. Korinther 7, Vers 7 als eine Gabe von Gott beschrieben. Und Gott sei Dank, sage ich, schreibt es Paulus, der selber Single war und sagt es nicht ich. Paulus schreibt es, es ist eine Gabe von Gott. Und er nimmt seine eigene Ehelosigkeit und er stellt sie als ein Vorbild dar für die anderen. In Matthäus 19, da reden die Pharisäer mit Jesus über die Ehescheidung. Übrigens, Jesus war auch Single. Wenn irgendwer etwas erzählt mit Maria Magdalena, das ist Unsinn. Jesus war alleinstehend. Und die Antwort, die Jesus auf diese Frage der Pharisäer gibt, über die Ehescheidung, die zeigt, wie kompliziert es mit Scheidung ist. Und das wissen wir doch in unserer Zeit auch, wie kompliziert es mit einer Ehescheidung ist. Da gibt es nur Verlierer. Und dann fragen ihn die Jünger, ob es denn dann nicht besser wäre, gar nicht erst zu heiraten. Gute Frage, Jünger. Wäre es nicht besser, allein zu bleiben und sich diesen ganzen Stress zu sparen? Und darauf sagt Jesus in Matthäus 19, Vers 11, das ist etwas, was nicht alle begreifen können, sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Also auch Jesus sagt hier, es ist eine Gabe, alleine zu sein. Okay, unser Verständnis von Gabe. Da müssen wir uns mal drüber nachdenken. Was ist, wenn du zwar Single bist, aber eben nicht die Gabe der Ehelosigkeit besitzt? Du findest es nicht leicht, allein zu sein. Du möchtest ja gerne heiraten. Und hier ist eines wichtig. Paulus, er spricht bei dieser Gabe nicht von einer krassen, übernatürlichen Fähigkeit, dass es dann plötzlich so ein paar Cyborgs gibt, die überhaupt keine Bedürfnisse mehr haben und sagen, ich habe die Gabe der Ehelosigkeit. Ich brauche nichts und niemanden. Ich bin mit mir alleine zufrieden und glücklich. Endlich habe ich mal Zeit, das zu tun, was ich schon immer tun wollte. Das sind nicht so ein paar Auserwählte, die von Gott besonders begabt sind. Paulus, er spricht und auch Jesus von dem Zustand des Single-Seins als eine Gabe. Mit anderen Worten, solange du Single bist, ist es die Gabe Gottes für dich. Genauso wie die Ehe Gottes Gabe für dich ist, wenn du heiratest. Wir sollten unsere Lebenssituation, egal ob Single oder verheiratet, als eine Gnadengabe Gottes an uns sehen. Und Paulus listet sogar noch einige Vorteile auf, die das Single-Leben hat. Ich habe nicht die Zeit, auf alle Zeilen einzugehen, aber als Single sind dir logischerweise Beziehungsstress und Eheprobleme erspart. Das war so gut im ersten Gottesdienst, war ein Single-Herr da mit einem lauten und herzlichen Amen. Die sind erspart. Und wisst ihr, die bleiben nicht aus. Ehestress und Spannungen. Mit Gottes Hilfe kann man die überwinden. Aber die gehören auch dazu. Und als Single, ihr habt euren Stress. Ich habe anderen Stress. Jeder hat seinen Stress. Aber interessant ist immer, man möchte so gern den Stress des anderen. Ja, wenn ich mit den Leuten rede, die der Einsamkeit und endlich mal meine Ruhe haben. Endlich mal tun und lassen, was ich will und niemandem gegenüber mich rechtfertigen müssen. Sie wünschen sich diese Freiheit. Und wenn ich mit Singles rede, die den Stress der Einsamkeit haben, die wünschen sich, dass ich endlich mal mit jemandem zoffen zu können. So richtig persönlich zu werden in seinem Stress. Ich überzeichne natürlich. Aber man wünscht sich so oft den Stress des anderen. Paulus, er sagt, Singles können sich mehr und intensiver der Arbeit Gottes hingeben. Sagt Paulus, okay? Entspannt euch, Singles. Ich werde nicht anrufen und sagen, wollt ihr nicht noch das und das und das machen. Aber er sagt aus seinem eigenen Leben, sie haben keine Verpflichtung gegenüber ihrem Ehepartner und ihren Kindern. Sie haben mehr Freiraum. Für ihn hat es bedeutet, er hatte mehr Zeit für den Dienst. Zweifelsohne ist es ein harter Weg, als Single zu leben. Schon im Garten Eden sagte Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Eva wurde geschaffen, um Adams Bedürfnis nach Gemeinschaft zu stillen. Und sie kamen zusammen in der lebenslangen, auch sexuellen Vereinigung der Ehe. Und Single sein, es gibt keine einfachere Antwort darauf, bedeutet, hierauf zu verzichten. Obwohl das Neue Testament sehr positiv über das Single-Dasein spricht, wird auch deutlich, dass die Ehe die übliche Form des Zusammenlebens war. Ihr lieben Singles, egal ob noch Singles oder wieder Singles, egal ob freiwillige Singles oder unfreiwillige Singles, wir lieben euch und wir möchten euch einen Platz und einen Raum geben. Und ich wünsche mir in unserer Gemeinde und für unsere Gemeinde ein Zusammenstehen von Singles und Ehepaaren, einen Blick auch für die Nöte und Bedürfnisse der anderen. Das waren meine drei Punkte. Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt entspannt oder irgendwas kommt noch. Es könnte noch so viel kommen. Ja, die Bibel hat noch viel, viel mehr zu dem Thema zu sagen. Aber das waren die drei Punkte, die mir für heute Morgen wichtig waren. Sex ist etwas Gutes. Es ist ein Geschenk, das Gott gegeben hat. Er hat es gegeben für einen Rahmen. Für den Rahmen einer konstituierten und verbindlichen Ehe. Und er hat auch die Singles im Blick. Er will sie nicht vergessen. Und ich möchte zum Abschluss uns nochmal zurückführen an den Anfang. Bei der christlichen Sexualethik ist es enorm wichtig, das Tun und Verhalten nicht zu trennen von der Liebe unseres Gottes und von seiner Bereitschaft, uns immer wieder zu vergeben. Und da, wo wir vielleicht bei den Gedanken über den Rahmen für Sexualität festgestellt haben, dass wir außerhalb dieses Rahmens uns bewegen und leben, da dürfen wir jederzeit zu ihm kommen und seine Vergebung erleben. Und jetzt mal ehrlich, ich glaube, es gibt keinen Bereich, der mit so viel Versuchung beladen ist, wie der Bereich der menschlichen Sexualität. Aber Jesus selbst, er hat es uns vorgemacht, wie wir ein ganz klares Verständnis von Sünde, auch von sexueller Sünde haben können und dennoch gleichzeitig die Menschen lieben und ihnen gnädig begegnen können. Und dazu möchte ich mit uns zusammen einfach noch diese bekannte Geschichte lesen, die wahrscheinlich die meisten von uns kennen, aus Johannes Kapitel 8. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Das ist der Rahmen. Im Tempel, Leute setzen sich um ihn rum, er beginnt von Gott zu reden. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Absolute Öffentlichkeit. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie. Diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? hat ja den Geist. Und dieser Geist aber nicht, wir müssen tun, was das Gesetz sagt, das lernen wir im nächsten Vers. Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Er hat sie ignoriert. Er hat sie komplett ignoriert. Jesus war gerade am Lehren, sie unterbrechen ihn. Die Leute, die ihm zugehört haben, was ist hier los? Sie kommen mit ihrem Fall. Und Jesus ignoriert sie. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtet er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Diesen Satz, den kennt fast jeder Mensch in unserem Land, egal ob Christ oder nicht Christ. Aber wo der Satz herkommt, das wissen die wenigsten. Aber dieser Satz, er wurde zum Sinnbild und zum Synonym davor, du sollst niemanden verurteilen. Und es ist richtig. Aber die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Ich habe mich gefragt, was hat der Kerl wohl geschrieben? Was hat der da wohl auf der Erde geschrieben? Keine Ahnung. Johannes überliefert es nicht. Von seinen Worten getroffen, und ihr Lieben, das ist halt Jesus. Das bist nicht du oder ich, das ist Jesus. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Warum gingen die Ältesten als Erste? Na, weil sie genau wussten, was sie schon alles für Dreck am Stecken haben. Hey, wenn irgendein Mensch sagt, wer ohne Schuld ist, ich bin draußen. Ich habe jede Menge Schuld. Und je älter ich werde, desto mehr Schuld habe ich und desto bewusster werde ich mir dessen. Und so war es damals auch. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Kommt auch wieder so ein Jesus. Ha, wo sind sie geblieben? Ha, sind sie alle weg? Natürlich wusste er, dass sie alle weg sind. Natürlich wusste er im Vorfeld, dass dieser Satz sie komplett entwaffnen würde und dass sie die Steine, die sie mit Sicherheit schon in der Hand hatten, fallen ließen und beschämt weggelaufen sind. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch. Du darfst gehen. Weißt du was? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer hätte denn den ersten Stein werfen können? Allein Jesus. Der einzige Mensch ohne Sünde. Er hätte den ersten Stein werfen dürfen. Und was sagt er? Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, jedes Mal kriege ich Gänsehaut. Es ist der Unterschied zwischen dem Gesetz und zwischen dem Herz. Zwischen dem erhobenen Zeigefinger und der Bereitschaft zu vergeben. Der Bereitschaft, die Arme aufzuhalten. Und dann sagt Jesus aber auch noch, sündige von jetzt an. Und wenn ich jetzt die Frage in unserer Mitte stellen würde, die wir uns nicht stellen sollen, was bedeutet diese Geschichte für dich? Dann würde, je nach deiner Einstellung zum Umgang mit sexueller Sünde, die Antwort lauten, entweder Jesus ist gnädig oder sündige von jetzt an nicht mehr. Die einen betonen mehr die Gnade, die Bereitschaft zur Vergebung. Du sollst keinen Stein werfen. Und die anderen betonen mehr, wir sollen uns ändern. Wir haben mit dem Zuspruch Gottes auch einen Anspruch an uns, was wir richtig machen sollen. Wir sollen nicht mehr sündigen. Und deshalb sollen wir uns nicht diese Frage stellen, was bedeutet es für mich, sondern was bedeutet diese Geschichte. Und das ist die Bedeutung meiner Meinung nach. Jesus ist gnädig, deshalb sündige von jetzt an nicht mehr. Wir können nicht das eine gegen das andere aufwiegen oder ausspielen. Wir können nicht den Fokus auf die eine Wahrheit legen und die andere Wahrheit außen vor lassen. Wenn wir sagen wollen, wir wollen Nachfolger Jesus sein, wir wollen in seinem Geist unterwegs sein, dann brauchen wir das Gleichgewicht an dieser Stelle. Ich lade dich ein, dass du auch mit dieser Haltung in deinem Leben unterwegs bist. Mit Klarheit gegenüber sexuellem Fehlverhalten und dem Wissen um einen gnädigen, vergebenden Gott, der dich über alles liebt. Wir wissen dabei, dass die Menschen um uns herum mit so einer Klarheit nicht immer allzu viel anfangen können. Wir wissen auch, dass Gott uns diese Standards gegeben hat, um uns zu schützen und zu bewahren. Und ich will dich ermutigen und dir sagen, es lohnt sich, nach diesen Standards zu leben. Das Team kann gerne nach vorne kommen und ich möchte noch mit uns beten. Wir werden noch Zeit haben und miteinander Gott erheben und ansehen. Und ich weiß sehr wohl, dass diese Thematik auf ganz, ganz unterschiedliche Herzen stößt. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich vielleicht innerlich im Lauf dieser Predigt verschlossen haben. Die sagen, ich will das aber nicht an mich ranlassen. Und ich bin nicht hier, um einen Finger gegen dich zu erheben. Ich bin nicht hier, um irgendeine Schuld oder Zuweisung auszusprechen. Ich bin hier, um dir eine Einladung auszusprechen, mit deiner Not zu deinem Gott zu gehen. Egal ob verheiratet, ob Single, ob in einer erfüllten Sexualität lebend oder nicht, geh mit deiner Not zu deinem Gott. Und ich hoffe, ich bete, dass du diese Worte so hören kannst, als eine Einladung und nicht als eine Verurteilung. Nicht als ein, bei dir ist sowieso Hoffnung als verloren. Dich habe ich schon lange aufgegeben. So wie du das machst, vergiss es. So sind Pharisäer. So ist nicht Jesus. So sind vielleicht manchmal Christen auch dir gegenüber gewesen. So ist nicht Jesus. Jesus steht immer da, mit der Bereitschaft, dir zu vergeben. Aber was ist die Voraussetzung, um vergeben zu können? Er kann dir nur das vergeben, was du ihm hingibst. Er kann dir nur das vergeben, wo du sagst, ich lebe nicht gemäß dem, wie du es dir wünschst, und es tut mir leid. Und ich frage dich, was hält dich davon zurück, zu sagen, es tut mir leid, Gott. Hilf mir dabei. Hilf mir dabei, gemäß deinen Maßstäben zu leben. Im Moment glaube ich kann es nicht, aber ich will es lernen. Geh zu ihm mit deiner Not. Geh zu Menschen deines Vertrauens mit deiner Not. Aber das heißt nicht, geh zu Menschen, die dir sagen, was du sowieso lernen willst. Das ist manchmal, das verwechseln wir manchmal. Wir glauben, Menschen unseres Vertrauens sind die, die genauso ticken wie wir. Und uns sagen, ja, du hast recht, ich muss nur bestätigen. Aber bei diesem Thema, da geht es um Wiederherstellung, da geht es um Vergebung. Ihr könnt noch andere Stellen aus 1. Korinther 6, ja, wo Paulus zu den Korinther sagt, solche wart ihr einmal, aber ihr seid abgewaschen worden, ihr seid reingewaschen worden, wir können reingewaschen werden von aller Schuld, auch in diesem Bereich, aber wir müssen es wollen. So wie du einem psychisch Kranken nur helfen kannst, soweit er sich helfen lässt. Wir müssen es wollen. Und ich appelliere an dich, lass den Heiligen Geist und das Wort Gottes an dir wirken, an deinem Herzen und an deinem Wollen. Wenn du möchtest, steh gerne mit mir auf, ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein sündiger Mensch. Ich komme zu dir als jemand, der selber so viel Dreck am Stecken hat. Als jemand, der selber in so vielen Bereichen nicht richtig lebt. Und Herr, ich komme zu dir voller Dankbarkeit über deine Haltung, wie du mit uns Menschen umgehst, über deine unendliche Liebe, Herr, über deine Bereitschaft, uns zu vergeben, egal in was. Egal, du willst uns vergeben. Du möchtest uns in die Arme nehmen und uns reinwaschen von aller Schuld und Ungerechtigkeit. Und Jesus, ich bete, dass du auch jetzt an diesem Morgen in den Herzen meiner Geschwister wirkst. Und Herr, ich bete, dass da, wo Herzen vielleicht verhärtet sind, dass du sie weich machst. Herr, nicht durch meine Worte, sondern durch deinen Geist soll es geschehen. Herr, du sollst es wirken. Ich bitte dich darum, dass du vielleicht Einsicht schenkst, wo keine Einsicht da war bislang. Aber Jesus, es soll nicht ein Überreden sein oder ein Überzeugen mit Argumenten, sondern es willst du sein, der es wirkt. Und Jesus, ich danke dir über allem für deine Gnade und deine Bereitschaft, uns immer wieder zu vergeben. Und ich möchte beten, stellvertretend für Menschen, die sich das wünschen, dass du ihnen auch im sexuellen Bereich ihre Schuld vergibst, dass das heute Morgen geschieht, dass du Menschen reinlässt von aller Ungerechtigkeit, von allen falschen Gedanken, von allen falschen Taten. Jesus, ich bete um deine Heiligkeit. Ich bete um deine Reinheit, Herr, dass sie unsere Herzen erfüllt und dass wir uns nicht irgendwie zusammengeknittert in der Ecke sitzen müssen und böse sein müssen, sondern dass wir befreit sein dürfen. Dass wir voller Freude sein dürfen über das, was du uns zusprichst. Jesus, segne deine Gemeinde, segne du jeden Einzelnen in deinem Namen.